Frau Dardenne, wenn man sich den ganzen Aufwand so ansieht, wenn Sie kommen, also BKA, Staatsschutz, Personenschutz, wie fühlt sich das für Sie an?
Ja, es ist leider zu einer Notwendigkeit geworden. Man weiß es ja jetzt, es ist ja auch kein Geheimnis mehr, dass es eine sehr große Spitzel und auch eine Trollarmee des türkischen Staatspräsidenten selbst in Deutschland gibt, die Andersdenkende oder auch ganz besonders ausdrückliche Kritiker der türkischen Regierung und des türkischen Staatspräsidenten Erdogan sehr wohl auch bedrohen, sie einschüchtern versuchen. Und da wird auch nicht Halt gemacht vor Gewalttätigkeiten. Insofern muss man da gewisse Schutzmaßnahmen ergreifen. Aber ich lasse mich nicht kirre machen. Also ich lasse mir auch keine Angst machen. Ich werde weitermachen.
Eines Ihrer zentralen Thesen im Buch Der Fall Erdogan ist, dass der Erdogan keineswegs einfach nur ein islamischer Konservativer sei, so wurde ja eine ganz lange Zeit in den Medien dargestellt, sondern ein waschechter politischer Islamist, und zwar im Geiste der Muslimbruderschaft. Diese Muslimbruderschaft, können Sie die uns vielleicht mal näher vorstellen?
Ja, die Muslimbruderschaft, also, oder sagen wir mal so, Staatspräsident Erdogan kommt aus den Ursprüngen sozusagen, aus diesem politischen Islam, aus der Refah-Bewegung. Sein politischer Ziehvater war ja Erbakan, nicht mit den Erbakan, der sein Ziel, nämlich die Türkei in eine islamistische Republik umzuwandeln, sein Ziel nicht verfolgen konnte, weil er zu früh, zu schnell seine Karten offengelegt hatte und die Kräfteverhältnisse in der Türkei das dann sofort unterdrückt haben, ihn zum Beispiel dieses Militär ja angedroht hat, halt mit einem Putsch, wenn er weitermacht, und deshalb ihn zum Rücktritt bewegt hat. Und Erdogan selber möchte die Türkei eben diesem Ziel heranführen, und das wird er auch mit seinen neuen gewonnenen Machtbefugnissen nach dem Referendum am 16. April auch tun. Und diese Muslimbruderschaft ist eigentlich eine islamistische Organisation, die das Ziel hat, eben ein islamistisches Land, die Türkei oder auch eben beispielsweise die Muslimbrüder in Ägypten oder die Hamas in Gazastreifen, in den palästinensischen Gebieten, ein islamistisches Land, eine islamistische Gesellschaft nach der Scharia sozusagen zu kreieren. Das ist das Ziel, und sie benutzen den Islam eben nicht als eine Religion, sondern als eine politische Waffe.
Und die gibt es schon länger, ne, diese Muslimbrüder?
Selbstverständlich gibt es die schon länger, und es gibt auch eine sehr, was halt neuwertig ist, dass die Türkei, was ja von seiner Republikgründung 1923 unter Staatspräsident Kemal Atatürk eigentlich ein säkularer Staat war, ein westlich orientierter Staat war, und die Religion und der Staat sozusagen getrennt werden sollten immer, dass jetzt unter der AKP-Regierung in den letzten 15, 16 Jahren und ganz besonders unter der Regierungszeit von Staatspräsident Erdogan die Türkei eigentlich, so wie die Bundesregierung im August 2016 ja selbst erklärt hat, auf eine kleine Anfrage von mir, dass die Türkei unter Erdogan und der AKP eigentlich zu einer zentralen Aktionsplattform für den islamistischen Terrorismus geworden ist. Ein sicherer Hafen sozusagen für Islamisten aus aller Welt. Und hier sich ganz besonders die Hamas als eine islamistische Organisation breit gemacht hat, die Muslimbrüder aus Ägypten sich breit gemacht haben. Sie haben jetzt ihre Plattform sozusagen, die Türkei ist ihre Zentrale, wo sie alle Kräfte hingezogen haben. Die ganzen Funktionäre sind in der Türkei beheimatet und agieren von dort aus mit Propagandanetzwerken, mit beispielsweise auch Fernsehanstalten. Und so operieren sie halt in Richtung Ägypten oder eben auch Gaza. Die Hamas hat ihre Zentrale aus Katar in die Türkei transportiert sozusagen schon vor Jahren unter Erdogan. Und das ist halt das Neuwertige an der Muslimbruderschaft, dass man dort über die Grenzen hinweg eine Koordination sozusagen ihres strategischen Handelns jetzt anstrebt oder eigentlich bereits schon angefangen hat.
Ja, Sie haben mir die nächste Frage schon aus dem Mund genommen. Sie haben es in der Tat amtlich. Die Bundesregierung hat auf eine kleine Anfrage von Ihnen geantwortet, dass sich die Türkei zur zentralen Aktionsplattform für islamistische Gruppierungen der Region des Nahen und Mittleren Ostens entwickelt habe. Mal mit dem Blick auf Syrien. Was bedeutet das für Syrien? Wen beliefert eigentlich die Türkei in Syrien oder unterstützt in Syrien?
Na, beispielsweise nach dem Verfassungsreferendum am 16. April waren die ersten Gratulanten für den türkischen Staatspräsidenten, war das der syrische Ableger der Al-Qaida, die Al-Nusra-Front. Und es war die Ahrar al-Sham, eine islamistische Organisation, die vom Bundesgerichtshof hier und am Stuttgarter Staatsgericht beispielsweise schon als eine islamistische Terrororganisation eingestuft worden ist, als eine verbotene Terrororganisation. Die Ahrar al-Sham ist leider bisher vom UN-Sicherheitsrat nicht auf der Verbotsliste, weil die US-Amerikaner als Verbündete der türkischen Regierung bisher alle Anträge der Russischen Föderation auf Eintragung auf die Verbotsliste, wie der IS und die Al-Nusra beispielsweise, zu kommen, die USA immer abgelehnt hat. Diese Ahrar al-Sham wird laut einer Recherche des Monitors im ersten deutschen Fernsehen im Sommer 2015 hatte Monitor veröffentlicht Antworten der Bundesregierung auf Anfragen wieder meiner Fraktion, wonach die Ahrar al-Sham mit Waffen beliefert wird von der türkischen Regierung, die Ahrar al-Sham und auch andere Organisationen der Islamischen Front. Und hinzu kommt, dass es ja also unzähliges Bild- und Videomaterial auch gibt, unter anderem auch veröffentlicht von einem Freund von mir, dem Journalisten Can Dündar, der in Deutschland im Exil lebt, der angeklagt und auch verurteilt wurde wegen seiner Berichte, Veröffentlichungen von Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an islamistische Mörderbanden. Wir wissen, dass die Türkei Terrorbanden, Mörderbanden im Norden Syriens unterstützt, mit ihnen auch zusammenkämpfen, türkische Soldaten. Dazu gibt es auch genügend Material. Wir haben die vielerlei Berichte, beispielsweise vom Washington-Korrespondenten der Tageszeitung Hürriyet am 7. Dezember beispielsweise, legen nahe, dass es sogar Lieferungen von Kampfstoffen zur Produktion von Chemiewaffen seitens der Türkei an islamistische Gruppen in Syrien gegeben hat. Dieser Journalist wurde 2 Monate nach diesem Bericht auf Wunsch der türkischen Regierung entlassen von der Hürriyet. Und es gibt noch weitere Berichte, also auch Belege, dass die Türkei, ein NATO-Mitgliedstaat, der jetzt laut Generalsekretär Stoltenberg für die Sicherheit Europas sehr wichtig sei und auch von Merkel und Gabriel ja immer wieder gelobt wird und deshalb ja auch Beitrittsverhandlungen weiterlaufen, Rüstungsexporte weiterlaufen und jetzt sogar eine Panzerfabrik gebaut werden sollen mit der Beteiligung eines deutschen Rüstungskonzerns, dem Düsseldorfer Rheinmetall-Konzern. Das bedeutet, dass natürlich hier massiv natürlich sowohl die Region gefährdet wird, eine Befriedung nicht in Sicht sein wird, solange die Türkei weiter von der Bundesregierung, von der EU und auch von den USA unterstützt werden, in ihrem Kurs eben den Krieg in Syrien mit zu forcieren durch die Unterstützung von islamistischen Mörderbanden. Und es ist auch innenpolitisch natürlich eine große Gefahr, weil wir hier einen Terrorpaten Erdogan weiter mit Waffen, mit Soldaten und mit Geld und wirtschaftlichen Hilfen unterstützen, der jederzeit bereit ist, und das hat er ja auch schon angedroht, dass kein Europäer mehr bald sicher auf die Straßen gehen könne, wenn er es will, dass er dann halt sozusagen auch zur Destabilisierung und zur Gefährdung, also für die öffentliche Sicherheit der Bevölkerung, ein großes Risiko darstellt.
In Ihrem Buch finden sich ja zahlreiche Belege für diese Lieferung, Waffenlieferung an dschihadistische Gruppen, Al-Nusra, Sie sagten es schon, also die Al-Qaida-Nahe-Truppe, IS, Ahrar al-Sham. Das sind ja eigentlich, wenn ich das jetzt richtig weiß, eher salafistische Gruppierungen. Salafistische Gruppierungen würde ich ideologisch mal in die Nähe von Saudi-Arabien tun. Saudi-Arabien war aber im Fall von Ägypten auf Seiten des Militärputsches gegen Mursi, während die Türkei, weil Mursi ist ja auch Muslimbrüder, für Mursi war. Ist es trotzdem so, dass die Türkei und Saudi-Arabien dieselben dschihadistischen Gruppen unterstützen in Syrien?
Na, in einem Ziel sind sie sich einig. Erstens, sie sind alle Brüder im Geiste. Sowohl Saudi-Arabien als auch Islamischer Staat, als auch Erdogan, als auch Ahrar al-Sham und die Al-Nusra-Front. Sie sind alle Brüder im Geiste. Sie wollen alle die Scharia umsetzen. Erdogan versucht, die Scharia mittels des zivilen Gesetzbuches, des bürgerlichen Rechtes in der Türkei umzusetzen mit seiner schleichenden Islamisierungspolitik. Und die islamistischen Mörderbanden wollen halt die alawitische Regierung wegbomben und ihr Scharia-Regime in Syrien einrichten oder auch in Teilen von Irak. Sie sind sich alle darin einig. Nur geht es natürlich auch bei den Islamisten um Machtpolitik. Wer hat die Macht dort dann after Assad sozusagen in Syrien? Und da geht es ganz klar um machtpolitische Interessen. Wer hat welche Gruppe und unterstützt sie, um dann später das Sagen zu haben? Die Türkei hat nicht nur das Interesse, eine neo-osmanische Außenpolitik zu machen, eine ideologische, eine geopolitische, sondern Erdogan hat schon seit ungefähr 2 Jahren angefangen, auch territoriale Ansprüche anzumelden. Er möchte eine Bufferzone im Norden Syriens, im Norden Iraks. Deshalb ist er ja auch völkerrechtswidrig in beide Länder einmarschiert. Mhm. Er macht dort Luftangriffe. Also er ist auch selbst sozusagen aktiv mit seinen Truppen neben der Unterstützung von islamistischen Terrorgruppen in Syrien und auch im Irak. Das heißt, dass es da auch eigene Ambitionen gibt, um diese Ambitionen umzusetzen, brauchen sie natürlich starke Partner vor Ort, und die Saudis möchten halt ihre eigenen Ambitionen umsetzen und deshalb setzen sie auf ihre eigenen Partner. Insofern kann es auch immer unter imperialistischen Ansprüchen auch innerimperialistische Widersprüche geben.
In Nordirak geht es nämlich an Kirkuk Mosul, also diese Erdölgegend, die Türkei 1923 nicht zugesprochen bekommen hat.
Genau, da sagt ja Erdogan selbst, dass das eigentlich türkisches Gebiet wäre, so wie der Norden Syriens. Nach der Befreiung Aleppos hatte er auch darauf gedrängt, dass Aleppo türkisch kontrolliert werden soll, damit die Turkstaaten, die Turkvölker in Aleppo leben sollen. Und bei Mosul geht es ihm auch darum. Und natürlich ist es nicht die Liebe zur Mitmenschlichkeit für die Menschen vor Ort, um ihnen dort sichere Bedingungen zu gewährleisten, sondern es geht hier ganz klar um bestimmte wirtschaftliche Interessen, Stichwort die Rohstoffe, die Kontrolle sozusagen der Rohstoffe, aber eben natürlich auch des Marktes dort und natürlich auch der Transportwege.
Frau Dardin, sagen Sie mal, wenn Russland nicht eingegriffen hätte, könnte es ja gut sein, dass die Dschihadisten jetzt schon in Damaskus stünden. Ist das tatsächlich im westlichen Interesse?
Also interessanterweise war ich heute vor einer Woche in Israel mit Außenminister Gabriel und wir hatten ein Gespräch mit Vertretern verschiedenster Religionen im Abtei Domitio vom Pater Nikodemus Schnabel, der das Gespräch dort auch organisiert hat mit den verschiedenen Vertretern. Und interessant ist, dass bei allen Besuchen von mir und Gesprächen mit Ostkirchenvertretern mir immer wieder gesagt wird, dass man zu wenig auf die Ostkirchen hört, dass man zu wenig Dialog führt mit ihnen und dass die Wahrnehmung eine völlig falsche ist, weil gerade beispielsweise die Forderung nach Säkularität, und das sagte selbst ein Rabbi sozusagen einer Synagoge in diesem Gespräch, dass für ihn die Forderung nach einem säkularen Staat eigentlich die zentrale Forderung ist, um überhaupt eine Existenz gewährleisten zu können. Gerade in der Region Nahe Mittlerer Osten ist das wichtig, weil Christen, Drusen, alle Minderheiten, Armenier, Juden, alle die Minderheiten sind dort, sie können nur bestehen in einem säkular orientierten Staate und nicht eben von Islamisten beherrschten Gebieten. Und das war auch beispielsweise, als ich bei dem Vertreter der christlichen Kirchen im Libanon war, aus Syrien, der mir erzählte, also der Vertreter der syrischen Christen im Libanon, der mir erzählte, dass natürlich unter der Ägide von Islamischen Staat oder Al-Nusra oder allen anderen islamistischen Banden dort in Syrien überhaupt gar keine Existenz christlichen Lebens, christlichen Glaubens mehr möglich ist, sondern dass das nur unter Assad möglich ist. Und insofern würde ich mir wünschen, dass diese Reflexion auch im Westen hier mehr berücksichtigt werden würde.
Werfen wir einen Blick auf die türkische Innenpolitik. Da ist natürlich im Mittelpunkt das vergangene Referendum um die Verfassung, die türkische Verfassung. Sie sagen, ganz unabhängig davon, ob es sich hier um Wahlfälschung gehandelt hat oder nicht, von irgendwelchen demokratischen Spielregeln bei diesem Referendum könne sowieso keine Rede sein. Können Sie das für uns mal ausführen, bitte?
Ja, das Referendum am 16. April war weder frei noch fair, weil schon im Vorfeld des Referendums es ganz klar war, dass es unterschiedliche Ausgangsbedingungen gibt für das Ja-Lager und für das Nein-Lager. Das Ja-Lager konnte staatlich finanzierte Propaganda betreiben. Das Ja-Lager war omnipräsent in den staatlichen Medien. Das Ja-Lager konnte Kundgebungen abhalten, Versammlungen abhalten. Das wurde nicht gehindert. Und das Nein-Lager war so, dass man kaum in den öffentlichen Medien teilnehmen konnte. Es gab Dekrete, wo gerade in den Ausnahmezustandsgebieten, obwohl natürlich es ist überall Ausnahmezustand, aber dort, wo auch beispielsweise in dem Südosten des Landes auch abgeschirmte Teile waren, gab es qua Dekret des türkischen Staatspräsidenten die Möglichkeiten, Kundgebungen aufzulösen, polizeilich aufzulösen, was auch tatsächlich stattgefunden hat oftmals vom Nein-Lager. Informationsstände wurden verboten, Pressemitteilungen wurden verboten, also man konnte überhaupt nicht werben für das Nein. 13 Abgeordnete der prokurdischen HDP, also eigentlich der eigentlichen Oppositionsbewegung, charismatische Führungspersonen dieser Partei, nämlich die Parteivorsitzenden Yüksekdağ und Selahattin Demirtas ganz besonders, sind im Knast seit mehreren Monaten. Sie konnten überhaupt nicht an diesem Wahlkampf teilnehmen. Und insofern konnte man da wirklich, man hatte eine Ausgleichschaltung in den Medien. Über 150 Journalisten sind im Knast. Hunderte Radiostationen, Zeitungen, Agenturen, Vereine wurden geschlossen, die Erdogan kritisch sind. Im Vorfeld. Insofern stehe ich weiterhin dazu zu sagen, dass dieses Referendum so frei und fair war wie die letzte Reichstagswahl in Deutschland Anfang März 1933, als die kommunistischen Abgeordneten alle im Gefängnis waren und die Kundgebungen der Arbeiterparteien damals polizeilich aufgelöst wurden. Und dabei geht es mir nicht um einen Vergleich mit der NS-Zeit, mit dem Holocaust, der ja später kam, sondern es geht mir hier um den Vergleich, um den Charakter einer Abstimmung, die weder frei noch fair war.
Und die legalen Spielräume der Opposition.
Die legalen Spielräume der Opposition. Und das wurde ja auch alles bestätigt. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die OSZE, hat ein offizielles Wahlbeobachtungsmandat gehabt in der Türkei. Und die haben ja auch ein vernichtendes Urteil gehabt über die Türkei. Auch die OSZE sagt, dass das Referendum weder frei noch fair war.
Und trotzdem hatte es die AKP nötig, das Referendumsergebnis zu manipulieren?
Erstaunlicherweise ja. Und dass die am letzten Tag, also am Tag des Referendums selbst, die Abstimmungsregelungen geändert worden sind durch die oberste Wahlbehörde, zeigt natürlich auch, dass da eine gewisse Nervosität Richtung in Sachen Regierungslager war. Und man muss trotzdem einmal konstatieren, auch wenn es jetzt so gewesen ist, es ist ein Ergebnis, mit dem der Westen sozusagen arbeitet. Am vergangenen Wochenende auf dem EU-Gipfel haben die EU-Staaten gesagt, sie erkennen das Ergebnis an des Referendums. Und deshalb halte ich es für falsch, von einigen zu sagen, so ja, aber das Ergebnis ist ja eigentlich eher ein Ergebnis für das Nein-Lager. Wir müssen mit den Gegebenheiten jetzt so umgehen und sagen, dieses Ergebnis ist ein durch Betrug erkauftes Ergebnis und das sollte eigentlich nicht anerkannt werden und die Opposition sollte unterstützt werden in ihrem Kampf um die Annullierung dieses Wahlergebnisses, was aber leider die Bundesregierung und die Europäische Union eben nicht gemacht haben.
Ja, genau. Kommen wir also nochmal zu Ihrem Buch zurück, weil da geht es ja im Untertitel, wie uns Merkel an einen Autokraten verkauft. Wie hat sich denn zu all den Vorgängen die Frau Merkel positioniert?
Na, Frau Merkel hat, meinen Sie jetzt zu dem Referendum oder vorher?
Zu dem Verlauf des Referendums, naja. Zum Ergebnis.
Also wir müssen sehen die starken Hinweise darauf hin, dass es kein Weiter-so seitens der Bundesregierung in ihrer Türkei-Politik gibt, sondern sogar eine Unterstützung, eine stärkere Unterstützung. Also man macht nicht mehr wie bisher, sondern man stärkt Erdogan und seinen Kurs noch mehr als zuvor. Warum? Viele lassen sich dadurch blenden, dass Merkel und Gabriel und andere in Deutschland ja hier und da davon sprechen, dass das Referendum ja nicht ganz sauber abgelaufen ist oder dass man besorgt ist, dass man alarmiert ist über die Entwicklung in der Türkei. Aber wenn man sich nur die harten Fakten anschaut, was sich da ändert, ist es im Gegensatz dazu, dass man jetzt beispielsweise Konsequenzen walten lassen sollte und sagen sollte, man stoppt die Hilfen an die Türkei, man stoppt die Unterstützung, ist es so, dass man mit der Unterstützung sogar noch stärker wie als bisher weiter fortführen möchte, diese Hilfen. Wie äußert sich das? Das Erste ist, die Beitrittsgespräche werden nicht gestoppt, trotz dass die Türkei
die Türkei
jetzt offiziell übergegangen ist, eine Diktatur zu sein, von einer de facto Diktatur zu einer de jure Diktatur und in eine islamistische Diktatur das Land umgewandelt werden soll von Erdogan. Die Beitrittsgespräche laufen. Damit werden natürlich auch, dadurch, dass es keinen formellen Stopp dieser Beitrittsgespräche gibt, werden auch die Beitrittsgelder in Höhe von Minimum 630 Millionen Euro jährlich als Vorbeitrittshilfen weitergegeben. Zweitens, es wird durch die Bundeswehrpräsenz, durch den AWACS-Einsatz und die Recce-Tornados weiter sozusagen auch militärisch gearbeitet und die militärische Zusammenarbeit wird nochmal fortgesetzt, beispielsweise durch die Genehmigung und die Unterstützung der Panzerfabrik von Rheinmetall mit einer türkischen pro-Erdogan organisierten Firma BMC zum Beispiel und von Ethem Sancak. Und das Dritte ist, man möchte ja jetzt auch nochmal die Zollunion zwischen der EU und Deutschland, der Türkei, möchte man diese Zollunion auch noch erweitern. Eine Erweiterung der Zollunion wird auf Dienstleistungsgewerbe, öffentliche Auftragsvergabe plus landwirtschaftliche Produkte, so wie es der türkische Staatspräsident Erdogan seit Jahren eigentlich fordert, diese Erweiterung der Zollunion zwischen EU und der Türkei, das wird laut einer Bertelsmann-Studie beispielsweise ein Zuwachs kurzfristig und langfristig noch mehr von 1,8% des Bruttoinlandsproduktes in der Türkei einen Zuwachs mit sich bringen. Das heißt, dem wirtschaftlich schwachen Mann, kranken Mann am Bosporus, greift man nochmal unter die Arme mit der Erweiterung der Zollunion und stabilisiert ihn sowohl wirtschaftlich als auch politisch als auch militärisch. Und das heißt, dass man eigentlich jetzt nochmal stärker Erdogan unterstützen wird. Und das hat ja auch Gabriel deutlich gemacht mit seinem Zitat, dass die Türkei für sie geopolitisch einfach zu wichtig ist. Er sagte ja, man hat kein Interesse daran, die Türkei in Richtung Russland zu drängen. Und deshalb wird man die Türkei nicht nur weiter so pfleglich behandeln mit allem, sondern sogar noch stärker unterstützen.
Und in Ihrem Buch, wir müssen das jetzt leider abkürzen, weil Sie zur Veranstaltung müssen, dummerweise, ich würde sehr gerne noch viel länger mit Ihnen reden. Und in Ihrem Buch führen Sie als Begründung an den Flüchtlingspakt, strategische und ökonomische Interessen, die da eben halt dahinter stehen. Zum Abschluss jetzt doch noch die Frage, welche Politik schlagen Sie vor, sollte eingeschlagen werden gegenüber der Türkei?
Also ich denke, dass wir einen radikalen Kurswechsel brauchen in der deutschen Türkei-Politik, weil sie nachweislich gescheitert ist. Bei immer mehr Verschlimmerungen, Verschlechterungen und gravierenden Verschlechterungen der Menschenrechtslage in der Türkei hat man in Deutschland gesagt, man muss den Dialog jetzt weiter intensivieren, die Beitrittsgespräche weiter fortführen. Nach dieser Logik müsste ja Erdogan jetzt schwächer gewesen sein und die Opposition gestärkt sein. Aber diese Logik ist nicht aufgegangen. Und deshalb plädiere ich dafür, dass man einen radikalen Kurswechsel hier einläutet. Das heißt, den Terrorpaten nicht mehr unterstützen. Keine Waffen, also keine Waffenexporte, kein Geld mehr, die Vorbeitrittshilfen zu stoppen. Das heißt, Voraussetzung ist der Stopp der Beitrittsverhandlungen formell. Die Beitrittsverhandlungen müssen gestoppt werden, weil ich auch denke, dass es unvereinbar ist mit der europäischen Idee, eine islamistische Diktatur beitreten zu lassen in die Europäische Union. Das nächste wäre, die Soldaten abzuziehen, keine militärische Kooperation mehr mit einem Land, was die zentrale Aktionsplattform für den islamistischen Terrorismus im Nahen Mittleren Osten ist. Und natürlich bin ich auch der Auffassung, dass das Netzwerk in Deutschland zerschlagen werden muss von Erdogan, weil sein Hass und seine Hetze sind längst auch in Deutschland und dieser Hass und diese Hetze erreicht in Deutschland auch andersdenkende und kritische Stimmen. Wir müssen sie unterstützen und deshalb fordere ich auch beispielsweise, weil wir mehr Flüchtlinge aus der Türkei haben werden, als es schon in der letzten Zeit passiert ist, Wissenschaftler, Journalisten, Politiker, Künstler, Intellektuelle, dass wir einen Unterstützungsfonds auflegen sollten, einen öffentlichen Unterstützungsfonds. Und damit sozusagen auch ein Stück weit der türkischen Bevölkerung das wieder zurückgeben, was sie den Verfolgten des Naziregimes an Unterstützung auch zuteil werden ließ. Also diesen Menschen würden wir helfen, wir sollten den Demokraten die Hand reichen als Bundesrepublik Deutschland und nicht dem Despoten Erdogan.
Sie meinen mit dem Netzwerk wahrscheinlich DITIB und die AKP-Parteien.
Genau, die AKP-gesteuerten Parteien, die deutsch-türkische Moscheevereinigung DITIB, die unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit hier die Außenstelle Erdogans ist und hier Politik betreibt im Sinne des politischen Islams. Dann auch die Lobbyorganisationen, der verlängerte Arm Erdogans hier, die UETD beispielsweise und seine ganze Spitzel- und Trollarmee. All das muss zerschlagen werden, um die Menschen in Deutschland auch nicht weiter zu gefährden. Und damit meine ich nicht nur türkisch- oder türkeistämmige Menschen, sondern ganz normale Menschen, die hier Erdogan kritisch sind.
Müsste, wer will, den Friedensprozess in der Türkei will, nicht auch Schluss machen mit der Illegalisierung der PKK?
Ja, wir müssen natürlich auch, wenn wir den Krieg gegen die Kurden beenden wollen, müssen wir hier anfangen, die Kriminalisierung der Kurden zu beenden und natürlich auch die Waffenexporte stoppen. Weil wer weiter für eine militärische Zusammenarbeit mit der Türkei ist und auch für Waffenexporte, der will natürlich auch weiter den Krieg gegen die Kurden unterstützen. Und deshalb muss man beidseitig sowohl außen- als auch innenpolitisch hier Schluss machen, damit den Erfüllungsgehilfen für Erdogan zu spielen.